Glückfinder-Podcast. Der Podcast mit Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren von Geschichten rund um das Thema Glück. Nähere Informationen finden Sie auch auf meiner Webseite unter www.glückfinder.com. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Und herzlich willkommen. Hier ist der Glückfinder. Heute im Live-Interview vom Glückfindertag 2015 aus dem Unperfekthaus in Essen. Bei mir zu Gast heute ist die liebe Claudia Fromme. Hallo, liebe Claudia.
Hallo, lieber Andreas.
Claudia habe ich kennengelernt, als sie mir von einer lieben Freundin sozusagen empfohlen wurde für den Glückfinder. Und sie hat mir nur deinen Namen genannt und hat gesagt, google das mal, das ist eine ganz tolle Frau. Und dann habe ich im Internet geschaut und habe mir deine Geschichte durchgelesen und habe dann auch mit dir geskypt und habe mich tatsächlich dann gefragt, wir werden gleich noch sagen, was deine Geschichte ist, aber als ich deine Geschichte gehört habe, ob das nicht ein bisschen komisch ist, so eine Geschichte im Glückfinder zu bringen. Mhm. Weil es ist jetzt ja eine Geschichte, die jetzt nicht zwangsläufig jeder mit Glück assoziieren würde. Und dann habe ich dein Buch gelesen und dann war klar, es ist eine Glückfindergeschichte. Es ist tatsächlich jemand, der sein Glück gefunden hat, wieder gefunden hat. Und deshalb ist es eigentlich eine Glückwiederfindegeschichte, die du heute mit uns allen teilst. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Und ich weiß, dass es natürlich auch für dich immer was Besonderes ist, darüber zu reden. Und ich bin sehr froh und voller Zuversicht, dass ich das auch hinkriege, den Podcast mit dir heute gut über die Bühne zu bekommen. Claudia, du bist vor 6 Jahren, kurz vor Weihnachten, mit deinem Mann, deiner Tochter und deinem Sohn aufgebrochen in Skiurlaub. Mhm. Und auf dem Weg dorthin, kurz vorm Ziel, hattet ihr einen Unfall.
Jawohl. Wir sind also nie angekommen. Meine Tochter und mein Mann sind an diesem Tag vorausgegangen. Also sie haben den Unfall nicht überlebt.
Und du und dein Sohn, damals 10 Jahre, ihr habt das überlebt?
Ja.
Das ist ja mal jetzt so ein Fund, wo ich sagen würde, wenn mir das passieren würde, da wäre es im Prinzip durch.
Mhm, das hätte ich vorher auch gedacht. Also wenn man mir vorher gesagt hätte, was passiert, hätte ich gesagt, aber nicht mit mir, da möchte ich nicht mehr leben.
Genau. Hm? Dann mag ich nicht mehr.
Ja. Das wäre auch. Hätte ich genauso vorher, ich habe mir sowas aber nie ausgemalt, Gott sei Dank. Aber hätte man mich vorher gefragt, wäre auch das meine Antwort gewesen. Da bin ich ziemlich sicher.
Und bei dir ist es jetzt aber ganz anders gelaufen. Mhm. Und was mich, und ich glaube viele, die dein Buch und deine Geschichte kennen, natürlich brennend interessiert, ist, wie hast du das geschafft?
Also ich werde jetzt wahrscheinlich hier keine Lösung bieten können, die vom Verstand zu erklären ist.
Was sehr schade ist, ja, weil ich das gerne hätte.
Ich weiß, das kriegen wir nicht hin.
Das ist schade, dann probieren wir es über die emotionale Ebene.
Ja, da bin ich dabei.
Okay.
Ja, es sind einfach Dinge in meinem, nach diesem Unfall passiert, wo ich einfach gemerkt habe, dass es erstmal, dass die beiden gar nicht wirklich weg sind. Mhm. Also dieses, dass jemand verloren ist. Das sagt man ja oft, ich habe meine Tochter und meinen Mann verloren. Mhm. Diesen Gedanken hatte ich so auch nie, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich kann nichts verlieren, was mir nicht gehört. Und ich wusste, die beiden sind eine Zeit lang, die haben mich in meinem Leben begleitet. Und ja, irgendjemand hat was anderes mit den beiden vor.
Das ist eine schöne Geschichte. Ich kann nichts verlieren, was mir gar nicht gehört. Mhm. Das ist sehr schön.
Das hat mir oft geholfen, dieser Gedankengang einfach. Mhm. Nein, und also das erste Schlüsselerlebnis, was ich hatte, das war, als man mir von dem Unfall auf der Intensivstation, als man mir von dem Tod meiner Tochter berichtete. Und da habe ich ausgesprochen die Worte, ich nehme das Schicksal an. Und das war, ich habe selber mich erschrocken über die Worte, weil das überhaupt nicht meine Worte sind, so bin ich gar nicht. Also es hätte mich nicht gewundert, wenn ich gesagt hätte, so eine Scheiße, was eine Katastrophe. Mhm. Aber ich habe ausgesprochen, ich nehme das Schicksal an und war selber erstaunt und habe sofort gemerkt, die Worte spricht nicht mein Verstand. Die kommen ganz tief aus mir. Als wenn, ja, als wenn ich gesprochen worden bin. Also ich kann das gar nicht ausdrücken. Mhm. Und ja, dieses ich nehme das an, das ist wirklich mein Weg von Anfang an gewesen. Und ich habe das auch nie in Frage gestellt. Mhm. Ich habe mich nie gefragt, schaffe ich das, das anzunehmen? Ich habe gedacht, ich nehme das an. Mhm. Und ich glaube, das war ein Schlüssel, diese Worte. Und dann hatte ich eine Erfahrung 10 Tage später. Ja, da habe ich in der Nacht zu Silvester bin ich nachts wach geworden. Normalerweise habe ich immer nach der Schwester sofort um Schmerzmittel wieder gebeten. Mhm. Und in der Nacht war ich komplett schmerzfrei und spürte, wie sich eine Wärme von meiner Brust aus durch meinen ganzen Körper ausbreitet. Und ich habe so eine Liebe gespürt, wie ich noch nie vorher, also die war nicht von dieser Welt. Und in diesem Moment war mir ganz klar, den beiden, die sind genau in dieser Liebe. Mhm. Und da wusste ich, es ist alles gut, so wie es ist.
Nun kann ich das ansatzweise natürlich nachvollziehen, was du sagst, weil ich auch ganz fest daran glaube, dass wir Seelen sind und dass wir da füreinander da sind, dass wir alle in Liebe sind. Nur jemandem, der damit jetzt weniger, wie soll ich sagen, zu tun hat, dem kann das unter Umständen ja schwerfallen. Mhm. Warst du denn vorher extrem, also vor diesem Ereignis will ich jetzt mal sagen, warst du denn da ein extrem gläubiger Mensch? Also war das so, dass du da auch...
Nein, überhaupt nicht.
3 Tage und dann...
Nein, überhaupt nicht. Und ich habe mich auch vorher mit der Endlichkeit des Lebens, mit dem Thema überhaupt nicht befasst. Auch nicht, was passiert, wenn wir sterben. Gibt es da noch irgendwas? Was ist der Sinn des Lebens? Solche Sachen, das kam alles hinterher. Also ich war unvorbereitet. Bis auf eine Bucherfahrung, die ich hatte mit 16, habe ich ein Buch von Raymond Moody gelesen, Das Licht von drüben. Da erzählt er über... Nahtoderfahrung, das hatte ich wohl gelesen und das kam mir dann auch in den Sinn. Mhm. Dass ich dachte, okay, da hatte ich mal was gelesen, da muss ich hinterher nochmal, das muss ich nochmal irgendwie nochmal in die Hand bekommen, das Buch. Mhm. Also der Gedanke war damals da. Aber ich hatte schon gedacht, vielleicht war das so eine Art Vorbereitung, weil witzigerweise habe ich das Buch aus dem Bücherschrank meiner Mutter genommen und die leugnet bis heute noch, nee, das Buch hatte ich nie gehabt. Dachte, nee, ich habe nicht so einen spirituellen Scheiß.
Mhm. Wie ist es denn, wenn du das gerade sagst, dieser spirituelle Scheiß, wie kommt das denn in deinem Umfeld an? Also ich meine, war denn dein Umfeld wenigstens so, dass die gesagt haben, hey, wir sind alle Lichtwesen und wir sind Seelen
nicht
auf Erdenwanderung?
Nein.
Und
nein, überhaupt nicht. Also in meinem Freundeskreis,
die sind jetzt noch vorausgegangen,
nicht. War keiner in irgendeiner Weise, nee.
Und wie reagieren die da drauf? Also ich meine, was ist jetzt so der Punkt, wo die sagen, ach, kann ich nachvollziehen oder?
Nein, ich sag mal so, ich bin ja auch nicht mit der Tür dann ins Haus gefallen und habe gesagt, ach, denen geht's gut. Es sind mir ja Sachen widerfahren, die mich auch so, ja, gerade so das erste Jahr, was ich in meinem Buch beschreibe, die mir einfach das auch nahe gebracht haben. Das war jetzt ja nicht so eine ganz krasse Erleuchtung, so, oh, jetzt weiß ich, alles ist gut. Ich habe ja einfach Sachen erfahren, die ich dann mit den beiden in Verbindung gebracht habe. Ich habe ganz viel gespürt, gefühlt, wo ich das Gefühl hatte, hey, die sind ja irgendwo noch da. Die führen dich ja, die sagen, die helfen dir ja. Wenn ich nicht klar kam, kamen irgendwelche Botschaften, da kommt das passende Lied im Radio, wo ich denke, oh, okay, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Und solche Sachen.
Passendes Lied, das ist ein sehr gutes Stichwort. Da habt ihr habt ein ganz besonderes Lied für eure Familie oder für die Trauerfeier euch ausgesucht. Du gemeinsam mit deinem Sohn von Metallica, Nothing Else Matters. Mhm. Und da auch eine ganz spezielle Fassung, die ist eigentlich... Also die super toll ist, aber die sehr selten im Radio gespielt wird, weil sie einfach mit einer Länge von über 8 Minuten zu viel Sendeplatz einnimmt und zu viel Werbeplatz auffrisst. Und die wurde gespielt, hast du mir erzählt, und so schreibst du es auch in deinem Buch, als ihr in der Kirche wart, bei der zur Trauerfeier. Ne?
Genau. Dass jeder in dem Moment, das war ein sehr emotionaler Moment, wo jeder für sich auch wirklich Abschied nehmen konnte. Es war wie eine Meditation, sag ich mal, in der Kirche. Und dieses Lied begleitet mich seitdem. Also ich könnte mindestens 10 Geschichten erzählen, wo genau dieses Lied auftaucht, an ganz besonderen Momenten. Also das wirklich Dollste war, da fahre ich mit meinem Sohn, das waren 3 Monate später im März nach Norderney. Da haben wir schon sehr viele Familienurlaube verbracht. Das ist so unsere Familieninsel. Als die Kinder klein waren, waren wir jeden Sommer da. Und ich bin als Kind, ich war jedes Jahr auf Norderney. Meine Großeltern hatten damals eine eigene Ferienwohnung. Also es ist meine Insel. Mhm. Und dann sind wir da zusammen hingefahren und im Autoradio, der Sender kratschte, da bat ich meine Eltern, die saßen vorne, ich saß mit meinem Sohn hinten. Ich sag mal, stell mal einen neuen Radiosender ein, hat sie den Sendersuchlauf laufen lassen. Da höre ich noch so, wie der Moderator Matters, höre ich nur noch. Ich denke, okay. Und dann kam genau die Version. Aber wirklich, die mit dem Symphonieorchester, die 8 Minuten oder noch was läuft. Mhm. Und in dem Moment gucke ich meinen Sohn an, er nimmt meine Hand und sagt, Mama, und ich wusste, die beiden fahren mit. Und genau so habe ich es gefühlt. Und das war unglaublich. Und das war wirklich eine Woche, wo wir so viele Dinge erlebt haben. Ich bin alleine am Strand entlang gegangen und ich war nicht alleine. Das hört sich so verrückt an. Hm. Also ich habe ganz viele Spaziergänge zu dritt gemacht. Hm.
Und hast du das denn vorher auch so gehabt, dass du solche Sachen gespürt hast oder dass du für sowas gar nicht
Nein. erst...
Würdest du sagen, dass wir den Schmerz brauchen, um für sowas überhaupt empfänglich zu werden?
Also ich glaube, dass uns der Schmerz, der Schmerz eine Chance ist, für vieles bewusst zu werden, offen zu werden. Also ich empfinde jetzt auch glückliche Momente, also Kleinigkeiten empfinde ich mittlerweile als Glück, die ich früher einfach, ich hatte einfach das Bewusstsein nicht, ich habe die gar nicht wahrgenommen. Mhm. Also zum Beispiel auch menschliche Begegnungen. Heute treffe ich manchmal Menschen und denke, oh, das war jetzt ja mal eine Begegnung. Wirklich so Gespräche, die einfach in so einer Kürze so eine Tiefe erfahren, das hatte ich früher nicht. Und da bin ich auch unendlich dankbar für. Mhm. Und ich glaube, dass der Schmerz mich hat dann wachsen lassen letztendlich. Mhm. Aber ob wir den jetzt alle brauchen, das weiß ich nicht. Aber er gibt auf jeden Fall, ist das, wenn man den Schmerz als was ganz Schlimmes sieht und die Kehrseite sich anschaut, und da ist halt diese Möglichkeit zu einem Wachstum gegeben. Mhm. So sehe ich das.
Ja, es ist leider das, was sich bei mir mittlerweile auch in vielen Gesprächen bestätigt hat, dass Leute erst nach einer schweren Erkrankung oder nach einem Trauerfall oder irgendeinem negativen einschneidenden Erlebnis das alltägliche Glück, also das Leben als Glück und die Dankbarkeit für das Leben erst dann zu schätzen wissen und erst dann wahrnehmen, bewusst auch wahrnehmen, ja. Und das war vorher da. Du hast gesagt, wenn du heute zurückblickst auf das Leben als ihr noch zu viert wart, hattet ihr ein total tolles Leben. Also es war eine total schöne Zeit und ihr wart eine tolle Familie. Mhm. Hast du das denn damals zu dieser Zeit auch so wahrgenommen?
Nein. Das war selbstverständlich, dass alles lief. Also es war dieses Selbstverständliche stand so im Vordergrund. Und ich habe manchmal auch gedacht, ich fühle mich ja gar nicht mehr richtig. Mhm. Und durch diesen wahnsinnigen Schmerz, durch den ich gegangen bin, habe ich auch wirklich meine Gefühle wieder entdeckt. Es gab wirklich Phasen, da haben wir einen Urlaub gebucht und da habe ich mich gefragt, Mensch, du freust dich gar nicht auf den Urlaub, das ist ja gar keine Vorfreude, spürst du gar nichts mehr? Und das hatte ich öfter. Mhm. Und durch diesen Schmerz hat sich bei mir wieder was geöffnet. Mhm. Das war irgendwie verschüttet.
Mhm. Nun wünschen wir natürlich den Hörerinnen und Hörern nicht zwangsläufig, sondern ich wünsche ja mir immer noch von dir die ultimative Checkliste, Gebrauchsanweisung, wie es funktioniert mit so einer Situation, mit einer einschneidenden, negativen Situation fertig zu werden. Du hast mir gerade vorhin erzählt, es gibt tatsächlich Psychologen, die sich damit beschäftigen, dass es welche Phasen der Trauer es gibt. Mhm. Also man hat auch versucht, dich dann in der ersten Phase der Trauer in so eine Liste reinzuzwängen und zu sagen, also pass mal auf, erst kommt Phase 1 der Trauer, das ist
nicht wahrhaben wollen,
glaube ich,
war das. Und
Phase
2 ist mit Gott und Verträge schließen. Also es gibt so verschiedene, ich müsste es nachlesen, also auswendig weiß ich es nicht. Aber
die 5 Phasen der Trauer.
Ja, aber trotzdem, ich will es auch gar nicht lächerlich machen, mir haben die jetzt nicht geholfen, aber ich weiß auch, dass viele Menschen sich da auch gehalten fühlen, weil die einfach lesen, okay, es ist normal, dass ich jetzt hier mit Gott hader. Mhm. Es ist so normal. Und ich glaube, das, was ich erlebt habe, dass es gar keine Norm gibt. Mhm. Ne? Und viele haben halt zu mir auch gesagt, das ist ja nicht normal. Und ich habe auch lange gedacht, ich bin nicht normal. Und dass ich jetzt in einem Glückfinder-Podcast mitmache, heißt auch nicht, dass ich jetzt nur vor Glück tanze und dass ich keine traurigen, schmerzhaften Momente habe. Das ist natürlich nicht so. Also natürlich habe ich oft auch, dass es einfach wehtut. Und jetzt Weihnachten ist immer so eine Phase. Also kurz vor Weihnachten war halt der Unfall am 21. Dezember. Dieses Jahr hat sich das zum 6. Mal gejährt. War wieder ein Sonntag, auch der 4. Advent, genau wie vor 6 Jahren. Also auch die Wochentage waren genau gleich. Und natürlich verfängt man sich auch und denkt, oh, jetzt vor 6 Jahren haben wir gerade die Koffer gepackt, Auto beladen. Na, und solche Sachen. Aber was ich für mich gelernt habe und was ich vielleicht weitergeben kann, dass man innerhalb der Trauer, also mir hat geholfen, den Verstand da zum Teil wirklich auch außen vor zu lassen. Ich habe mich halt oft gefragt, bin ich normal? Und als ich angefangen habe zu sagen, okay, ich verstehe es nicht, aber ich fühle mich gerade gut und dann ist auch gut. Und dass man das einfach auch annehmen kann, ohne verstehen zu wollen. Mhm. Also ich glaube, dieses immer verstehen wollen, weil ich habe auch gemerkt, im Freundeskreis, da waren halt, sind halt auch Freunde, die auch verstehen wollen. Und die verstehen es auch bis heute noch nicht. Mhm. Aber ich verstehe es ja auch nicht. Also verstehen kann ich es nicht, aber ich fühle es. Mhm. Ich fühle und ich habe mich darauf ich lasse mich auch viel mehr jetzt von meinen Gefühlen leiten und lasse mich darauf ein, dass ich wirklich, wenn ich Entscheidung treffen muss, ich frage dann zuerst, was fühle ich denn dabei? Mhm. Und das ist ein guter Wegweiser. Und das habe ich halt auch bei der Trauer. Also wenn die Schmerzen kommen, ist okay. Die dürfen da sein. Dann muss ich halt wieder durch das Tal der Tränen. Mhm. Und ich weiß aber auch jedes Mal, es gibt dann auch wieder die guten Tage. Mhm.
Also kein konsequentes Wegdrängen?
Nein.
Du liest, wenn so Phasen bei dir sind, liest du die zu?
Ja. Und je weniger ich die bewerte, umso, das ist ja auch, dass wir dann so, oh, ich will aber nicht, dass es mir jetzt schlecht geht. Das will ja auch keiner. Aber das ist ja schon wieder gleich die Bewertung. Aber wenn ich einfach sage, dass ich das gar nicht in so eine Schublade stecke, das ist jetzt ganz schlimm, sondern einfach sage, es ist einfach. Okay, das ist der Schmerz. Ich fühle den. Und dann wirklich so bewusst in den Körper gehen, ich gehe dann ganz viel mit dem Hund nach draußen. Mhm. Also ganz viel Natur ist für mich die beste Therapie. Also ich würde am liebsten jedem sagen, kauft euch einen Hund oder geht halt freiwillig in die Natur, weil einen Hund muss man. Und das ist...
Das stimmt, ja. Ne?
Und da habe ich ganz viel Heilung auch erfahren durch die Natur. Mhm.
Und wenn du dann spazieren gehst und deinen gedankenfreien Lauf lässt, ist es auch heute noch so, dass du dich mit deinem Mann und deiner Tochter verbunden fühlst. Also du auch, kannst auch durchaus noch mit ihnen sozusagen innere Dialoge führen, wo du...
Wobei das abschwächt im Laufe der Zeit. Also das erste Jahr war wirklich ganz extrem. Aber es ist jetzt schon, ich habe wohl doch noch solche Phasen, aber es lässt nach. Und dann habe ich auch am Anfang diese Angst gehabt, oh, habe ich die immer so nah? Aber vielleicht brauche ich es auch einfach gar nicht mehr.
Das wäre die nächste Frage. Glaubst du, es wird irgendwann so sein, dass, also verstehst du, es kann ja sein, wenn wir jetzt nochmal bei dem Konstrukt der Seele bleiben, dass sie da sind, dass sie da waren, am Anfang vermehrt, um dir einfach auch den Halt zu geben, das Gefühl zu geben, ist alles gut, das Gefühl der Arbeitsteilung, wir hatten das vorhin, ich fand das ein super schönes Bild, das du gesagt hast, ich bin hier geblieben mit dem Sohn, ja, und mein Mann ist mit unserer Tochter gegangen, so hat jedes Kind einen Elternteil, keins ist alleine, ja. Ist es dann so, dass du für dich selbst sagst, irgendwann kann das auch immer mehr abschwächen, dass quasi du irgendwann bereit bist, das ganz alleine zu tragen? Weißt du, was ich meine? Mhm.
Ja, ich glaube, es gibt schon Momente jetzt in meinem jetzigen Leben, wo ich es alleine trage. Also wir hatten auch so Rituale in unsere, also die haben wir nach dem Unfall zu uns geholt. Zum Beispiel hatten wir damals 2 Kerzen auf die verwaisten Plätze im Esszimmer gestellt. Einfach in meiner Vorstellung, der große Tisch, ich mit Felix alleine, das hat mir echt alles zusammengeschnürt. Und dann hatte ich damals schon im Krankenhaus diese Idee, da stellst du 2 Kerzen auf. Dann haben wir am Anfang zu jeder Mahlzeit wurden die beiden Kerzen angezündet. Und es ist jetzt in der Weihnachtszeit habe ich es wieder öfter die Kerzen leuchten, aber das ist jetzt zum Beispiel auch, was wir so, dieses Ritual, das brauchen wir nicht mehr. Das hat uns am Anfang ganz viel Halt gegeben. Genau. Und da hatte ich auch so eine schöne Situation gehabt, dass die Kerzen stehen sich halt gegenüber, 50 Zentimeter auseinander und Annikas Kerze, die flackerte wie verrückt. Und dann sagt der Felix, die labert in einer Tour. Wie im Leben. Ja, und wir hatten kein Fenster auf und Michaels Kerze stand wirklich ganz ruhig. Und auf einmal blieb Annikas Kerze stehen und Michas Kerze fing an. Und das haben wir uns angeschaut. Das war wie ein Dialog. Also das ging immer hin und her. Und eine Kerze, ja. Und für uns war das kann Zufall sein, aber für uns war das in dem Moment,
klar,
die sind da.
Klar.
Das ist deren Energie.
Klar.
Um uns. Und wir konnten das so annehmen. Und ob das jetzt total, total banal ist, für uns war das so eine ganz wichtige Sache. Also diese Kerzen. Und witzigerweise habe ich dann hinterher von anderen, also durch den Kontakt mit anderen Eltern, die haben ähnliche Sachen erlebt. Also es gibt so viele ähnliche Sachen, was ich jetzt so als Zeichen empfunden habe, was andere genauso haben. Mhm. Und also das ist auch so eine heimliche Geschichte. Das traut sich keiner zu sagen, weil man ja Sorge hat, oh Gott, die halten mich jetzt für abgehoben.
Ja.
Aber es war einfach Trost für uns in dem Moment und dann ist es gut.
Das glaube ich.
Oder ein Ritual. Ich habe jeden Abend die beiden mir ans Bett geholt. Also als ich am Anfang ins Bett gegangen bin, ich habe mit jedem abends einen Dialog geführt. Das war die erste Zeit ganz, ganz wichtig. Oder auch als ich bei uns im Ehebett wieder war, auf meiner Seite und ich da wieder total, was heißt einsam, diese Einsamkeit, das habe ich gar nicht gehabt. Aber ich habe unheimlich den Micha vermisst. Und dann habe ich gehört, wie er sagte, komm doch rüber auf meine Seite. Und dann habe ich eine ganze Weile auf seiner Seite geschlafen. Und da konnte ich, seitdem habe ich wieder durchschlafen können. Und das war so irre. Und da habe ich gedacht, okay. Und dann habe ich mich zugedeckt und höre ihn, wie er sagt, und ich decke dich jetzt mit der Decke mit meiner Liebe zu. Und da habe ich gedacht, okay. Und das konnte ich einfach so annehmen. Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich hatte das Gefühl, der Micha sagt mir das. Aber das sind solche Sachen, die haben mir ganz viel gegeben, aber die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Also dieses, dass ich mich abends mit denen so in Verbindung setze, dass irgendwann habe ich nur noch jeden zweiten Tag, dann nur noch einmal die Woche, dann nur noch am Wochenende. Und ja, irgendwann nur noch, wenn was ganz Besonderes anstand, wenn ich mal so eine Sache hatte, Mensch, wie kann ich denn jetzt mit der Situation umgehen? Mhm. Und man lässt auch da nach und nach los. Mhm. So habe ich das Gefühl. Aber jetzt nicht, dass ich die Liebe loslasse.
Also nein, ist klar, die bleibt natürlich.
Aber so dieses Ritual, weil ich einfach merke, ja, das braucht nicht eine Zeit, aber geht's ohne.
Unfassbar.
Aber auch ohne nachzudenken. Jetzt nicht vom Verstand, dass ich sage, oh, jetzt habe ich aber lange nicht mehr die abends zu mir geholt, jetzt muss ich mal wieder. Nee, das ist einfach, das fällt auf einmal auf. Denk, oh Mann, das hast du ja lange nicht gemacht.
Ich wäre halt so ein Verstandesmensch, weißt du? Wir hatten das ja gestern Abend schon so ganz kurz. Ich wäre halt so ein Verstandesmensch. Ich wollte das halt unbedingt, dieses Zulassen ist es, glaube ich. Also ich glaube, es ist tatsächlich dieses Zulassen, dass es so ist. Mhm. Also ich wäre jetzt quasi einmal durchs Haus getigert und hätte geguckt, wo ein Fenster auf ist oder wo irgendwas ist und hätte dann das mir selbst so lange erklärt oder bis ich das. Aber es ist natürlich, was du machst, ist viel, viel schöner, viel, 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 viel wahrer in meiner Welt. Mhm. Wahnsinn. Ja, und dann mittlerweile bist du wieder in einer neuen Beziehung auch. Und dein Sohn ist 16 Jahre in der schönen Phase des Lebens sozusagen angekommen. Und euch zwei geht's gut.
Ja.
Ja. Und ihr habt jetzt euer Glück wiedergefunden. Mhm. Ja. Es ist nicht mehr so. Es ist jetzt ein anderes Glück. Es ist nicht mehr das Glück, das es vorher war. Es ist jetzt ein anderes Glück.
Ich würde sogar sagen, ein tieferes Glück. Also, wenn ich das Leben vor dem Unfall betrachte, dann denke ich, da war ich ganz viel sehr oberflächlich. Und jetzt geht's mehr in die Tiefe. Und dass ich auch viel öfter Glücksmomente habe. So Kleinigkeiten, die ich früher, da musste das immer das große Glück sein. Also die Definition von Glück hat sich auch total verändert. Was mich jetzt wirklich glücklich macht. Und ich habe das oft, ich weiß nicht, was es ist, aber dann, das wummert immer hier so in der Brust. Dann denke ich so, boah, das kann bei einer Umarmung sein. Als ich gestern Kerstin umarmt habe, war das auch ganz krass. Wo ich dachte, ach, jetzt habe ich mal endlich wieder hier den Herzmensch, mit dem ich schon so viel geschrieben habe und telefoniert habe, wieder mal im Arm. Das sind solche Momente, wo ich unendlich dankbar bin, dass ich das so empfinde. Und das hatte ich früher nicht so. Also in solchen Momenten, da war das eher das materielle Glück. Oder da habe ich Glück oft eher an materiellen Dingen auch festgemacht. Ne? Mhm. Urlaubsfahrten, also so Sachen, die man sich dann finanziell erlauben konnte.
Ich glaube ja, dass wenn jemand ohne Geld nicht glücklich ist, dann ist er auch mit Geld nicht glücklich.
Das glaube ich mittlerweile auch.
Und ich glaube, dass Geld da bestimmt schon eine Sache, das eine oder andere erleichtern kann oder möglich machen kann. Mhm. Aber wenn jemand das Glück nicht in sich spürt, dann hilft da auch Geld nicht.
Ich hatte so eine schöne Erfahrung. 2 Jahre nach dem Unfall habe ich angefangen, mein Haus zu renovieren. Und dann habe ich gedacht, ich fange mit dem Schlafzimmer an. Und da habe ich auch selber gestrichen und mir Farben ausgesucht. Habe ich eine türkisfarbene Wand gemacht. Und also, als es dann fertig war, gehe ich in dieses fertige Schlafzimmer, neu möbliert, und hatte dann so einen Aha-Effekt, weil ich dachte, macht dich das jetzt glücklicher? Und ich habe mich zwar super wohl gefühlt in dem Raum, aber dann habe ich wirklich so gemerkt, ne, also glücklicher macht dich das jetzt nicht. Mhm. Wo ich vorher dachte, oh, dann wird das total schön. Und das Machen hat unheimlich Spaß gemacht, da drin zu werkeln, ne? Zu streichen und zu sehen, oh, du kannst es ja doch ganz gut, schön alles abkleben und alle schön saubere Kanten. Aber da war so ein Aha-Effekt. Und dann habe ich angefangen, unten ein bisschen im Wohnzimmer auch, da war die Couch verschlissen, da habe ich gedacht, komm, das machst du dir auch schön. Aber da habe ich auch gemerkt, nee, das macht jetzt das Glück nicht aus.
Genau, das war der Satz, das machst du dir auch schön, ja, und du kannst es nicht im Außen schön machen. Wenn es im Innen nicht schön ist, also in dir drin nicht schön ist und nicht glücklich ist, dann kannst du im Außen noch so viel umbauen und noch so ein schönes Haus haben. Es wird nicht schön werden.
Ja.
Also vielleicht mal kurz, wir hatten das gerade uns überlegt, weil wir unsere Reise hinmachen, meine Frau und ich, haben uns überlegt, oh, so Mauritius wäre toll, ne? Und dann haben wir gesagt, warum das jetzt eigentlich so ein Ziel ist, so einen schönen Urlaubsort zu haben. Ja. Ob uns das glücklicher macht. Und dann waren natürlich die Überlegungen, ja, die Vorfreude macht schon mal glücklich und bestimmt auch, wenn man da ist, denkt man bestimmt auch, toll, blaues Meer und so. Aber ich glaube, wenn man wieder heimfährt und dann nicht weiter glücklich ist, dann kann man quasi von Anfang an zu Hause bleiben. Weißt du, wenn ich aus dem Unglück, quasi wenn ich Mauritius brauche, um wenigstens mal 2 Wochen glücklich zu sein, dann bleibe ich lieber zu Hause. Und bei uns ist es Gott sei Dank nicht so. Mhm. Also wir haben jeden Tag Urlaub und Glück und Gemeinsamkeiten. Aber ich glaube, dass das bei manchen Menschen tatsächlich der Fall ist. Das Glück im Außen suchen, über Geld, über neue Wohnung, über tollen Urlaub, über was auch immer, dann aber zwangsläufig feststellen, das ist es nicht. Sehr schön. Claudia, ich fand deine Geschichte total berührend. Ich habe auch gerade eben zweimal kurz mit meinen Tränen gekämpft. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Und möchte jetzt gerne dir die alles entscheidenden Glückfinder-Fragen stellen. Stundenlang vorbereitet hast. Und die ich jetzt auch wieder ablese. Weil ich sie immer noch nicht auswendig kann. Und da passt das natürlich ganz gut, was du eben schon gesagt hast, rein. Aber jetzt möchte ich es natürlich noch einmal in die Glückfinder-Frage reinpacken. Was bedeutet es für dich persönlich glücklich zu sein? Was bedeutet glücklich sein für dich?
Dankbarkeit zu empfinden, dann die Momente in der Natur gibt mir ganz viel Glück. Ja, mit einem offenen Herzen durchs Leben zu gehen, Menschen wirklich zu begegnen, das ist für mich Glück. Mhm. Und das darf ich jetzt haben. Das ist, also, da steht die Dankbarkeit über allem.
Sehr schön. Was glaubst du, wer ist für dein Glück verantwortlich?
Da muss ich lachen, weil wir gestern drüber gesprochen hatten. Also ich glaube schon, dass ich selber dafür verantwortlich bin. Weil ich bin halt auch ein Mensch, wenn was Schlimmes passiert, versuche ich halt immer noch zu gucken, die Kehrseite der Medaille mir anzuschauen. Und ich habe das halt ganz oft in meinem Leben erfahren, dass es immer noch, auch in der schlimmsten Situation, immer noch irgendwie was Gutes gibt. Und wenn es auch manchmal so verdeckt ist, dass man, aber das hat mir halt auch, und da bin ich ja für verantwortlich, weil das ja meine Sichtweise ist.
Das stimmt. Spielst du Lotto?
Nee, ich glaube, 2-mal habe ich Lotto gespielt, aber nicht für mich. Also ich hätte es dann auch weitergegeben.
Okay. Guter Satz, weil die nächste Frage schließt sich natürlich gleich hinten an. Was würdest du sagen? Macht Geld glücklich?
Wenn ich mir keine Sorgen über die Finanzen machen muss, habe ich natürlich kann es sein, dass das Leben befreiter ist. Also ich habe keine finanziellen Nöte und natürlich bin ich da, ja, finde ich das schön, dass ich mir darüber keine Sorgen machen muss. Aber Geld allein macht in meinen Augen nicht glücklich, nein.
War das für dich so eine Sache, wenn wir jetzt gerade nochmal zurückgehen zur Geschichte, nochmal kurz raus aus der Frage. Du sagst, wir hatten finanziell keine Nöte. War das so ein Moment, wo du das wahrgenommen hast, jetzt bin ich mit meinem Sohn hier alleine und mein Mann und meine Tochter sind weg? War das irgendwas, wo du gesagt hast, naja, wenigstens brauche ich mir um andere Sachen? Also hast du kurz an das Materielle gedacht? Muss ich mir um anderes nichts mehr sorgen?
Ja, meine Schwiegereltern, mein Schwiegerpapa, der hat mir wirklich alles finanziell, also diesen ganzen Schriftkram. Man muss ja ganz viel entscheiden. Es ging ja um Lebensversicherung, Unfallversicherung, nicht alles. Und er kam dann irgendwann und sagte, du musst dir finanziell keine Sorgen machen. Mhm. Aber das war mir in dem Moment nicht wichtig. Ich habe sogar, also wichtig war es nicht. Aber trotzdem gab es natürlich dann eine Phase, wo ich dachte, ja, doch gut, dass wir das so hatten. Mhm. Wobei ich heute keine Versicherung mehr abschließe, wo ich denke, nö. man kann nichts versichern.
Ja. Ist die Wette gegen dein eigenes Leben sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich blöd, ja.
Ich meine, ich habe immer noch, also ich habe auch eine Lebensversicherung, die läuft auch noch, ich habe es jetzt nicht gekündigt. Mhm. Aber ich käme jetzt nicht auf die Idee, jetzt noch mehr abzusichern, ne? Mhm. Noch mehr zu machen.
Okay. Sehr schön. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
ich ein dankbarer Mensch bin.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Letzte Frage. Gibt es irgendwelche Bücher oder Podcasts oder sonst irgendwas, wo du sagen würdest, was du empfehlen würdest, was dich vielleicht auf deinem Weg begleitet hat, mhm, was dir Kraft gegeben hat? Oder wenn es jetzt nicht um Trauerbewältigung geht, überhaupt schöne Bücher. Ich weiß, du liest gerade eins oder hast gerade eins gelesen, mhm, wo du sagen würdest, das ist was, wo vielleicht auch jemand anders einmal nachlesen kann?
Also das erste Buch, was mir sehr geholfen hat, das hat mein jetziger Partner mir damals geschickt. Das ist Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Geil, ja. Und das hat mir auch so ein ganz neues Gottesbild eröffnet.
Ja, mir auch.
Also das Wahnsinn. Hat mich, und da waren auch wirklich Sachen in dem Buch, wo da drin stand, Gott redet ständig mit dir. Da war ich noch in der Reha gewesen. Ich habe eine ambulante Reha gemacht. Und dann lese ich und dann stand da, es kann ein Lied sein, das du hörst. Und dann gehe ich in die nächste Therapie und höre das Lied You're in the Army Now von Status Quo. Und das war unser Lied. Ich kam mit Michael damals zusammen, als er zur Bundeswehr ging. Das haben wir jeden Sonntag heulend haben wir aneinander gehangen, weil er dann wieder fahren musste. Mhm. Und ich habe das bestimmt 15 Jahre gar nicht gehört. Und ich liege da und ich höre genau das Lied. Und ich denke, okay, Gott spricht immer zu uns. Okay. Ne? Und das war auch wieder so eine Botschaft. Mhm. Also das Lied hat mich wirklich, ach, das Lied. Das Buch hat mich wirklich total begleitet. Und ich habe es auch öfter gelesen. Und da auch Stellen gefunden, wo ich dachte, stand das vorher schon drin oder wurde es nachgedrückt?
Ja, ja, genau.
Dann habe ich jetzt gelesen vor Weihnachten oder über Weihnachten das Buch Heilung im Licht. Mhm. Jetzt den Namen, da komme ich jetzt nicht drauf, das schreibe ich dir noch.
Ja, ne? Sehr gut.
Die Autorin,
das, wenn man sich nicht vorbereitet hat, kann
Anita
das vorkommen.
Anita noch irgendwas.
Nein, ist kein Problem, ich krieg das.
Aber nicht. Heilung im Licht, ganz toll. Und da bin ich drauf gekommen, weil ich ein Buch gelesen hatte von dem Wayne Dyer. Das ist auch ein amerikanischer spiritueller Lehrer. Der hat auch ganz tolle Bücher geschrieben und zwar Werde, der du wirklich bist. Mhm. Und da schreibt er auch über diese Anita, die hat nämlich in dem Buch beschrieben, Heilung im Licht, wie sie durch eine Nahtoderfahrung ihren Krebs geheilt hat. Mhm. Sie ist also ins Koma gefallen und war eigentlich dem Tod geweiht. Also die Ärzte haben sie aufgegeben und während sie 30 Stunden im Koma lag, hat sie eine Nahtoderfahrung und das ist so ergreifend. Und ich habe mich selber in dem Buch, obwohl es ja gar nicht mein Thema war, aber wiedergefunden auch in dem, was ich in dieser Silvesternacht erleben durfte. Diese Liebe, dieses Spüren, dass alles Liebe ist. Und ich glaube, deshalb habe ich auch das T-Shirt heute ganz bewusst angezogen.
Auf dem T-Shirt steht Love, nur genau. Für die, die es nur hören.
Ganz genau. Ne, weil das war auch, das ist für sie eine ganz wichtige Botschaft gewesen. Und sie ist halt geheilt und lebt jetzt auch. Hm. Und also das Buch hat mich auch fasziniert. Ja. Aber es gibt viele tolle Bücher.
Das stimmt.
Ich kann ja mal gucken, was mir sonst noch einfällt.
Genau, du kannst mir gerne noch schicken. Ich werde auf jeden Fall alle Bücher dann auf der Glückfinder-Homepage verlinken. Mhm. Ich werde auch deine Facebook-Seite, du hast eine Facebook-Seite, wo du auch regelmäßig postest, werde ich verlinken auf der Glückfinder-Seite, wo die Leute dann auf deine Seite gehen können und mit dir in Kontakt treten können. Natürlich auch dein eigenes Buch werde ich verlinken. Ich habe es gelesen. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ist eine Erfahrung, dieses Buch. Ich fand es extrem ergreifend, super schön geschrieben. Und ich fand es extrem berührend. Liebe Claudia, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier für den Glückfinder-Podcast. Ich fand es eine ganz tolle Geschichte, die mich persönlich sehr, sehr bereichert hat, mein Leben. Ich finde es total klasse, wie du damit umgehst. Und ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, sich Mut fassen können, dass es denen genauso geht wie dir.
Ja, und das Verstehen, also dieses Verstehen wollen, dass man sich davon löst, genau. Dass man wirklich die Gefühle annimmt. Und manchmal kommen dann schon schöne Gefühle trotz dieses Schmerzes. Und ich weiß, dass ganz viele gesagt haben, das habe ich mich gar nicht getraut zu fühlen. Sofort eine Verurteilung auf dieses Gefühl, oh Gott, das ist jetzt aber, ich kann doch jetzt nicht lachen. Mein Sohn ist doch gerade gestorben, meine Tochter. Und wenn man das schafft, das nicht zu verurteilen, sondern einfach das sein lässt. Mhm. Und das einfach dankbar annimmt. Ich glaube, da kann auch schon ganz viel Gutes bei passieren.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen
Sehr
hast.
Sehr gerne.
Danke für den Podcast. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag hier auf dem Glückwinter-Tag.
Dankeschön. Ich Alles bin dann. Gespannt, wie es weitergeht.
Dankeschön, das war's. Bis dann. Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast.
Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Sollten Sie selbst ein glücklicher Mensch sein und Ihr Glück gerne mit anderen teilen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Glück. Ihr Andreas Gregori.